Ich spreche hier mit Vera Ohlendorf und Sie sind ja beim LAG Queeres Netzwerk Sachsen e.V. Was ist das denn für ein Verein?
Ja, die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen, so ist sozusagen die längere Aussprache, ist der Dachverband der Vereine und Initiativen in Sachsen, die sich für die gleichberechtigte Teilhabe von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen, nichtbinären und queeren Menschen in Sachsen einsetzen. Wir sitzen in Dresden und haben derzeit 16 Mitglieder, also 16 Vereine in Sachsen, die in dem LSBTIQ-Bereich aktiv sind und die sich in diesem Dachverband zusammengeschlossen haben. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Lobbyarbeit gegenüber der Landesregierung, gegenüber den Ministerien, streiten dafür die Umsetzung des Landesaktionsplans und seine Fortschreibung. Ja, und beschäftigen uns auch insbesondere unter anderem mit der Situation von LSBTIQ im ländlichen Raum, wo das einfach an queeren Strukturen ganz besonders fehlt.
Der Stadt-Land-Unterschied wird ja oft thematisiert, wie Sie gerade gesagt haben, wenn es um queeres Leben geht. Wie steht es denn da in Sachsen um die Schaffung von Orten oder Angeboten für queere Menschen?
Ja, also da gibt es ein ganz großes Stadt-Land-Gefälle. Die meisten oder eigentlich auch alle unserer Mitgliedervereine sind in den Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz angesiedelt. Und es gibt nur ganz wenige Initiativen in den Landkreisen oder in den kleineren Städten oder im sogenannten ländlichen Raum. Also zum Beispiel gibt es einen CSD-Verein in Pirna, der dort auch seit vielen Jahren jährlich einen CSD ausrichtet. Es gibt zwei Initiativen, eine AIDS-Hilfe und den Trans-Interaktive Mitteldeutschland e.V., die auch in Zwickau sitzen. Es gibt ein queeres Netzwerk im Landkreis Görlitz, ein lockerer Zusammenschluss von verschiedenen aktiven Menschen, die hier regelmäßig in und um Görlitz queere Veranstaltungen und Festivals organisieren, jetzt auch einen Flintraum eröffnet haben. Und so wie ich höre, gründet sich auch so ein kleines queeres Netzwerk von jungen Menschen in Bautzen. Und darüber hinaus muss man einfach sagen, dass der ländliche Raum in Sachsen ganz strukturschwach aufgestellt ist. Also es gibt so gut wie keine spezifischen Ansprechstellen für queere Menschen in den ländlichen Räumen. Und die Fachkräfte, die vor Ort sind, in den regulären Strukturen, zum Beispiel im pädagogischen Bereich, im sozialarbeiterischen Bereich, im medizinischen Bereich, sind in der Regel noch schlechter für die Situation von LSBTIQ-Menschen sensibilisiert als die Fachkräfte in den größeren Städten. Und da auch Begegnungsmöglichkeiten fehlen, sind da eben ganz viele Menschen auch sehr einsam und isoliert. Viele trauen sich auch nicht, sich zu outen. Oder zum Beispiel, wenn sie trans sind, in den richtigen Kleidungen in ihrem Wohnort auch auf die Straße zu gehen. Und das zieht sich eigentlich auch durch alle Altersgruppen. Also es gibt auch durchaus ältere queere Menschen in den ländlichen Räumen, die seit vielen Jahrzehnten ungeoutet und einsam dort leben und einfach keinen Anschluss finden, weil sie zum Beispiel auch wenig mobil sind oder eben auch von den sozialen Gegebenheiten aus diesen Orten auch schlecht weg können oder auch vielleicht auch gar nicht weg wollen.
Es gibt ja grundsätzlich schon eine Landflucht. Da frage ich mich jetzt, ob man von einer Art queeren Landflucht sprechen kann in die Städte.
Ja, also das muss man leider so konstatieren, dass sozusagen die fehlende Akzeptanz es für LSBTIQ-Menschen unattraktiver macht, in den Landkreisen in kleinen Städten zu leben oder auch dort wohnen zu bleiben. Es gibt sachsenweit ein Umlandberatungsprojekt, das aufsuchende psychosoziale Beratung anbietet und auch alle Landkreise abdeckt. Und da merken die BeraterInnen von diesem Projekt, Queer durch Sachsen heißt es, auch ganz stark, dass viele junge, queere Menschen die Tendenz haben, dann auch mit 18 oder nach dem Schulabschluss eher in größere Städte wegzuziehen. Das ist eigentlich auch sehr bedauerlich für diese Landkreise und die kleinen Städte, weil die sich natürlich schon seit Jahren eigentlich Gedanken machen, wie können sie da auch Menschen halten in diesen Orten. Es gibt ja generell da einen Bevölkerungsschwund und wie kann man die Region auch attraktiver machen. Und da wird meiner Meinung nach das bisher zu wenig gesehen, dass sozusagen mehr Akzeptanz, mehr Sensibilisierung, mehr Angebote für LSBTIQ, die auch insgesamt zu einem lebenswerteren Lebensumfeld für viele Menschen machen.
Beim CSD wird heute Abend eine Diskussion stattfinden. Da geht es um Sicherheit queerer Menschen in Stadt und Land. Was sind denn die Bedenken Ihres Vereins in Bezug auf die Sicherheit queerer Menschen jetzt zum Beispiel auf dem Land?
Ja, also es gibt da keine repräsentativen Studien dazu, wie Gewalterfahrungen sich aufteilen zwischen Stadt und Land von LSBTQ-Personen. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass das ganz schwierig zu erfassen ist und auch in der Regel nicht systematisch erfasst wird durch Kriminalstatistiken und Ähnliches. Wir haben 2019 auch selber eine Studie durch Crowdfunding finanziert, wo es allgemein um Gewalterfahrungen von queeren Menschen in ganz Sachsen ging. Und da ist uns auch aufgefallen, dass es aufgrund der Strukturschwäche ganz schwierig war, überhaupt queere Menschen im ländlichen Raum für diese Studie zu gewinnen. Allgemein würde ich schon sagen, dass queere Menschen sehr, sehr häufig von Gewalt betroffen sind, auch von strafrechtlich relevanter Gewalt. Dazu kommt dann natürlich auch noch die strukturelle Diskriminierung, die sie zum Beispiel auf Ämtern oder durch rechtliche Ungleichheiten im medizinischen Bereich oder im Bildungssystem erfahren, Mobbing etc. Also da gibt es auf jeden Fall jede Menge Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen und wir müssen eben auch noch konstatieren, obwohl es da jetzt auch schon Verbesserungen gibt, dass die Polizei gerade in den ländlichen Räumen da auch noch wenig sensibilisiert ist für das Phänomen Hasskriminalität und da auch viele Leute auch immer noch ja Bedenken und Angst haben, Gewalterfahrungen auch zur Anzeige zu bringen, weil sie zum Beispiel dann auch eine erneute Diskriminierung durch die Polizei befürchten.
Würde ich jetzt mal zu dem heutigen internationalen Nicht-Binär-Tag oder Non-Binary Day kommen. Nicht-binäre Personen identifizieren sich weder mit dem Geschlecht Mann oder Frau. Und seit kurzem gibt es ja in vielen Formularen anzukreuzen divers oder D. Inwiefern kann man denn sagen, dass das den Betroffenen geholfen hat?
Also ich würde diese Beobachtung gar nicht teilen, dass sich das schon durchgesetzt hat, dass das wirklich in vielen Formularen der Fall ist. Ich würde eigentlich sagen, in Sachsen hat sich das in vielen Bereichen, gerade was Formulare und irgendwelche Schriftsätze oder sonstigen Schriftverkehr angeht, eigentlich bis jetzt noch gar nicht durchgesetzt. Das ist seit der Einführung von den weiteren Geschlechtsoptionen, ist ja auch nicht nur die Geschlechtsoption divers, sondern man kann ja auch noch mit einer vierten Möglichkeit den Geschlechtseintrag auch offen lassen, dass sich das schon durchgesetzt hätte. Es hat sich durchgesetzt bei den Stellenausschreibungen, die werden ja regelmäßig auch in Sachsen mit MWD ausgeschrieben. Da würde ich dann aber an vielen Stellen sagen, dass viele Arbeitgeber, viele Unternehmen da einfach dieses D ergänzen, ohne sich halt wirklich Gedanken darüber zu machen, was sind das eigentlich für Menschen, die den Geschlechtseintrag divers tragen? Was bedeutet Nicht-Binarität und was für Erwartungen oder Bedarfe hätten eigentlich diese Menschen, wenn sie bei mir im Unternehmen anfangen würden zu arbeiten? So, da sehen wir halt eher, dass es wie so eine Art Label vor sich hergetragen wird, aber so eine wirkliche Auseinandersetzung eigentlich in vielen Bereichen da gar nicht stattfindet. Und das ist halt sehr bedauerlich, dass einfach in praktisch allen Lebensbereichen das Phänomen Nicht-Binarität oder nicht-binäre Lebensrealitäten eigentlich noch nicht angekommen sind und da ganz oft marginalisiert werden oder auch gar nicht ernst genommen.
Also kann man so ein bisschen zusammenfassen, dass in manchen Formularen, wenn es denn passiert, einfach nur das Wort hinzugefügt wird oder eben bei diesen Jobanzeigen noch ein D hinzugefügt wird, aber dass es so eine leere Hülle ist.
Ja, also im besten Fall wird das noch hinzugefügt. Der Gedankengang, den ich ja hätte, wäre, sich eher zu fragen, wenn man ein Formular ausgibt, braucht man denn da eigentlich zwingend überhaupt einen Geschlechtseintrag oder muss man überhaupt das Geschlecht in einem bestimmten Formular für alle Menschen erheben? Ist es nicht in den meisten Fällen eigentlich sowieso irrelevant? Zum Beispiel, wenn ich online irgendwo mir eine Bluse kaufen will oder sowas, muss der Online-Shop dann wirklich wissen, welches Geschlecht ich habe? Oder machen sie das einfach nur, weil sie nicht reflektieren, dass sie so Anredekonventionen haben und einfach ihren Serienbrief dann auf sehr geehrte Frau oder sehr geehrten Herrn einstellen wollen, was ja eigentlich auch eine Anredevarianten sind, die sich auch durch geschlechtsneutrale Optionen gut ausgleichen lassen würden. Also da sehe ich einfach, dass oft einfach nur ein D irgendwo ergänzt wird, wenn überhaupt, und es einfach sich keine Gedanken gemacht wird, was bedeutet eigentlich Vielfalt von Geschlecht und wie kann man dem gerechter werden.
Jetzt auch zum Gendern, also es gab ja vor allem durch sehr konservative Menschen wie Friedrich Merz viel Kritik an dem Gender-Sternchen oder an allgemein den Praxen zu gendern. Ich habe da die Wahrnehmung, dass es vor allem viel darum ging, auch die weibliche Form, also aus so einer feministischen Perspektive, die weibliche Form mit einzubeziehen. Dabei ist ja vor allem das Sternchen besonders für nicht-binäre Personen da. Sind die da so ein bisschen hinten runtergefallen dann in der ganzen Gender-Debatte?
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man verschiedene Dimensionen betrachten. Also zum Beispiel der Freistaat Sachsen hat, ich meine 2020 ist es gewesen, haben sie so eine Regel gemacht, dass jetzt das erste Mal überhaupt Gender in den offiziellen Texten des Freistaates eine Rolle spielt. Und da machen wir jetzt Formulierungen wie Bürgerinnen und Bürger. Da müssen wir sagen, das ist schon ein großer Fortschritt, dass überhaupt die weibliche Form jetzt auch wahrgenommen wird. Aber vom Sternchen ist man da noch weit entfernt. Das so das eine. Das andere ist, dass Sternchen ja schon auf jeden Fall, wie Sie auch richtig sagen, ja ein Zeichen dafür ist, dass also für Unabgeschlossenheit von Geschlecht, was eigentlich alle geschlechtlichen Varianten einschließen soll. Und hier sehen wir eben auch, dass ja entweder Menschen sich eben an dem Sternchen aufhängen und sagen, ja grammatikalisch sieht das dann komisch aus, wo ich halt sagen würde, ja, es soll ja auch den Lesefluss ein bisschen stören, um eben auf Vielfalt von Geschlecht hinzuweisen. Das ist ja durchaus so auch gewollt und soll ja Lebensweisen auch sichtbarer machen. Und ja, dann in dem Diskurs ist dann eben auch viel von, es betrifft ja angeblich nur eine ganz kleine Menge von Menschen, die sich immer wieder aufregen und so weiter, wo dann eben Nicht-Binarität auch ein Stück weit lächerlich gemacht wird und auch ja weiterhin nicht ernst genommen wird in diesem Diskurs. Und ein anderes Phänomen, was ich auch beobachte, ist, dass viele Institutionen durchaus das Sternchen nutzen, aber eben, wie auch bei dem D, was wir eben hatten, sich keine Gedanken gemacht haben, was bedeutet es eigentlich, wenn ich jetzt durch Sprache mich öffne und eigentlich auch das Signal sende, nicht-binäre Menschen sind auch bei mir in meiner Einrichtung zum Beispiel willkommen und dann aber über diese Verwendung des Sternchens nicht weiter hinaus denke. Da gibt es auch ein ganz aktuelles Beispiel. Im Moment läuft ja zum Beispiel das Filmfestival in Dresden. Das ist ein internationales Kurzfilmfestival und wir als Institution zusammen mit zwei weiteren Mitgliedervereinen richten da in jedem Jahr einen Preis aus, einen Filmpreis für Geschlechtergerechtigkeit, der an einen besonders ja, geschlechtergerechten oder geschlechtersensiblen Kurzfilm verliehen wird. Und dazu wird auch immer eine extra Jury einberufen und in diesem Jahr wäre eine nicht-binäre Person, Leon Lau, der auch in der Queer Media Society aktiv ist, eigentlich Teil der Jury gewesen. Und das war eigentlich auch schon alles fest. Und dann sollte er ein Formular ausfüllen, um sich für das Festival zu akkreditieren. Und was stand da als erstes gleich wieder drin? Er sollte ankreuzen, ob Herr oder Frau. Und dann hat sich Leon da bei der Festivalleitung beschwert und hat gesagt, nicht-binäre Menschen werden hier sogar in die Jury eingeladen, aber offensichtlich in den Formularen gar nicht mitgedacht, obwohl sie ja auch das Gender-Sternchen etc. verwenden. Das kann ja so nicht sein. Und dann wurde ihm halt gesagt, dass jetzt leider sich diese Online-Registrierungsformulare so ganz schnell leider nicht ändern lassen und er müsse sich da jetzt entscheiden mit dem Ergebnis, dass sich Leon dafür entschlossen hat, diese Teilnahme am Festival abzusagen und seinen Juryplatz aufgegeben hat. Und wir jetzt natürlich hoffen, dass das Filmfestival da einen längeren Prozess anstößt und eben die Einsicht entwickelt, dass eine Öffnung für nicht-binäre Menschen also nicht nur sein kann, dass man ein Sternchen oder einen Doppelpunkt in der Sprache verwendet, sondern man müsse sich halt auch Gedanken machen, was sind weitere Bedarfe von nicht-binären Menschen und wie können wir uns da wirklich öffnen. Also Sprache weckt eben einfach auch Erwartungen und diesen Erwartungen sollte man auch gerecht werden, wenn man ja eine geschlechtersensible Sprache auch verwendet. Das wäre für mich auch nochmal ein wichtiger Appell an Menschen, die sich jetzt überlegen, klar, gendergerechte Sprache ist wichtig, aber sie ist eben nur ein Aspekt in Bezug auf Diskriminierungsabbau.